Lurcher Mall, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Horcher Mal und ich mag eigentlich das Wort nicht, aber ich glaube, heute müssen wir es anbringen. Wir haben ein Urgestein eingeladen. Aber er schnauft auch schon tief ein, zu Recht. Aber 30 Jahre Landrat im Landkreis Roth, das ist eine Nummer. Und deshalb freuen wir uns, dass heute Herbert Eckstein bei uns zu Gast ist, der nicht mehr Landrat ist. Also er ist abgetreten und zwar vorzeitig. Und wir werden viel zu reden haben über 30 Jahre Landratstätigkeit. Aber wir haben natürlich im Moment eine ganz aktuelle Situation. Der erste Wahlgang ist schon durch. Und also ich fand es ein bisschen überraschend, weil genauso wie bei Herbert Eckstein, der ja eigentlich in einem eher konservativen Landkreis, der ein sehr starkes CSU-Wählerpotenzial hat, damals 1993 gewählt wurde, hat die Nase von der SPD-Mann Ben Schwarz mit 49,4% im ersten Wahlgang gegen einen CSU-Kandidaten und einen Freie Wähler-Kandidaten. Also ich fand es sehr überraschend. Jetzt kann man mal die Frage stellen an einen altgedienten SPD-Landrat, ist der Käse gegessen?
Der Käse ist nie gegessen, ist wie bei einem Fußballspiel. Das Fußballspiel ist das dann entschieden, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Das hat er ja Bayern München mal gnadenlos im Champions League-Finale erlebt. Nein, es ist für mich ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis. Ich habe gewusst, dass der Ben Schwarz guter Kandidat ist, klasse Arbeit in Georgensgmünd gemacht hat und ich habe dann zu 40% rein taxiert. Und das wären schon 5, 6, 7% mehr, wie so das rot-grüne Potenzial generell wäre. Aber dass er so stark gewählt wird, zeigt, dass die Leute im Landkreis schon sehen, über Politik reden ist was anderes als Politik zu machen. Und er hat ja was Handfestes vorzuweisen. Er ist ein sehr erfolgreicher Bürgermeister. Er ist ein Bürgermeister, der die Menschen zusammengeführt hat, der auch den Gemeinderat zusammengeführt hat. Also was die in der kurzen Zeit miteinander zusammengebracht haben, Schwarz, Rot, Frei und Grün und alles miteinander. Also ein Bad auf die Reihe gebracht, ein gemeinsames Gewerbegebiet, der spricht dafür, dass er es kann. Und das, glaube ich, haben die Leute schon gut gespürt. Für mich wirklich ein bemerkenswertes Ergebnis, das einfach zeigt, dass die Person, die so ein wenig ruhiger daherkommt, dass dessen Leistung schon gesehen worden ist.
Das ist eine spannende Aussage. Ich sage in diesem Podcast übrigens Herbert zum Herrn Landrat, weil er hat mich als Schiedsrichter schon nicht verpfiffen, aber ein Spiel geleitet, in dem ich auch tätig war und auf dem Fußballplatz gibt es kein Sieg.
Wir reden da nicht drüber, welche Leistung der Spieler Husarek gemacht hat.
Ich habe meinen Kasten nicht sauber gehalten. Ich war damals Torwart, das weiß ich noch.
Torwart aber und Linksaußen brauchen wir auch nicht verdienen. Genau.
Ja, wir enden jetzt den Sportexkurs. Eigentlich belegt er jetzt dieses Ergebnis im ersten Wahlgang. Der Matthias Obert hat es gesagt und auch deine Landratswahlergebnisse aus den vergangenen Jahrzehnten. Die These, dass es nicht immer auf die Partei ankommt, eher ungewöhnlich. Also wenn das sozusagen überall so wäre, dürfte es in Bayern nicht so eine CSU-Dominanz geben. Warum ausgerechnet ist der Landkreis Roth eine Gegend, in der die Menschen gegen ihren sonstigen Wählerwillen votieren? Offenbar ja mehrheitlich, so war es bei dir ja. Ist keine SPD-Gegend.
Ich glaube, das ist wichtig zu erkennen, dass, ob jetzt Bürgermeister oder Landrat, dass das in vielen Bereichen schon Persönlichkeitswahn sind. Dir hilft ja kein Parteibuch, ob du der oder jener Bürgermeister bist. Entweder du magst das gut oder du magst das schlecht. Und die Leute müssen dich so akzeptieren, dass du eine eigene Meinung hast. Also diese Nachblabber-Positionsbesetzer kann ich im Endeffekt überhaupt nicht leiden. Also es ist ja nicht deswegen gut, weil der heute so sagt und morgen so sagt. Und das, glaube ich, haben die Bürger bei uns gespürt. Ich sehe das im Süden vom Landkreis. Da war das 93 fast ein unbekanntes Wesen, dass ein SPD-Abgeordneter oder dann Landrat damit tätig war und am Schluss auch wieder Ergebnisse gehabt um die 90%. Also das sind einfach Sachen, wenn man mit den Leuten ehrlich umgeht und die eigene und der Meinung darstellt und nicht nachblabbert, was so Parteispitzen hergeben, dann kriegt man Vertrauen.
Das heißt, die These, wenn die CSU nur eine Zaunlatte aufstellt, würde sie gewinnen, stimmt nicht.
Also ist in manchen Bereichen, also ich will da keinen Kandidaten irgendwo abwehren, das haben wir ja früher so gesagt, aber der Automatismus ist weg. Die Leute hinterfragen schon in vielen Bereichen mit dabei drinnen, aber du brauchst ja das Angebot. Also so ein Kunstprodukt hilft überhaupt keinen. Ich war halt da, ich war als Schiedsrichter unterwegs, ich war in Sport unterwegs, ich war in Wendelstein Gemeinderat. Also mich haben wir irgendwo gekannt, also so böse können die Sozi gar nicht sein, wie die anderen immer sagen. Und ich war halt da mal länger gekocht. Also ich habe am meisten erfahren, wenn ich die dritte Halbzeit gepflegt habe, weil da erfährst dann, wie die Leute ehrlich denken und da kannst du da diese Antworten deutlich und direkt geben. Ich analysiere es so, warum man die Leute über diese lange Zeit immer wieder mehr Vertrauen geschenkt haben. Also das hat mich oft sehr demütig gemacht. Erste Wahl gut, war mal über 50, war nachher Stichwahl, aber dann immer 70 und immer mehr. Ich habe ja eine Zeit lang, oder nach der zweiten, dritten, habe ich nicht einmal so richtig feiern können, weil das habe ich so ungläubig angeschaut, so eine Bestätigung von den Leuten zu kriegen. Dann haben alle gesagt, ja, warum jubelst du nicht auf, bis zum geht nicht mehr. Nein, mich hat es schon demütig gemacht, welches Vertrauen einen die Leute gegeben haben. Also das ist das, was bei mir da bleibt.
Jetzt hast du gerade selber gesagt, also wir duzen uns, weil ich SPDler bin und er natürlich auch.
Ein ungewöhnlicher Podcast.
Ein ungewöhnlicher Podcast, ja.
Ich bin wie immer in der Minderheit.
Ja.
Sitzen zwei Sozialdemokraten gegenüber, aber ich wehre mich tapfer.
Absolut. Ja, Herbert hat gerade gesagt, weil er gern auch mal sitzen geblieben ist, also hocken bleiben. Ich habe so ein Zitat gelesen, da, du sollst gesagt haben, dir ist es nie schwer gefallen, auf einen Termin zu gehen, aber das Schwerste für dich war, von dem Termin wieder wegzugehen. Also du warst wohl ab und zu oder des Öfteren auch mal der Letzte oder einer der Letzten. Sehr familienfreundlich ist das Verhalten, aber wahrscheinlich nicht, auch wenn es vielleicht wählertauglich ist.
Das überlegt man sich heute. Also man hat schon seine Partnerin, meiner Frau viel zugemutet. Die hat natürlich auch gesehen, mit welcher Leidenschaft ich das mache. Du hast nur halt dann erkennen müssen, wenn sie schlechte Zeiten gehabt hat, dass sie entweder krank war oder im Beruf angespannt war, dass man da dann schon nur das Gespür dafür gehabt hat. Das ist der jeweilige Maßstab. Aber wir haben ja leider keine Kinder, aber sie hat auch ihre Beschäftigung gehabt. Sie war im KJR lange Vorsitzende, über lange Zeit, da haben wir uns kennen und auch lieben gelernt in der ganzen Geschichte. Ja, und es wird es halt so fast nicht mehr geben, dass ich Hobby und Beruf zusammengebracht habe. Mir war es keine Last und das mit der dritten Halbzeit, natürlich hat man schon sein Ende gefunden, hängt ja damit zusammen, ob man was trinkt oder nicht trinkt, weil der nächste Tag fordert dich ja wieder. Also das muss er herbringen. Also ich glaube, ich habe das gut zusammengebracht, dass in vielen Bereichen der Beruf das Privatleben übertrumpft hat. Ja, das mag sein. Auf der anderen Seite habe ich auch draußen viel Menschen gern getroffen. Und ich sage nochmal, dieses Spüren, halt jetzt wartet einer drauf, der möchte dir was sagen. Das musst du ja zulassen. Also ins Büro kommen weniger. Und einen Termin lassen sie ja weniger geben. Aber da hast du dann gespürt, halt jetzt bist du da, der denkt sich, du bist bei der Veranstaltung, dann kommt einer hin. Das habe ich nicht als Last empfunden, wenn es das anständig auch gesagt haben. Also ich finde es viel schlimmer, diese, ich sage jetzt, schlimmen Mails, die man teilweise kriegt, diese anonyme Mails. Das ist schlimm. Aber das, wenn der einer sei Sorgen sagt oder seinen Ärger sagt oder dich irgendwo hinmacht, dann musst du das einfach auch aushalten. Es ist ja auch Vertrauensbeweis.
Ist das vielleicht ein Rollenmodell für heutige Politikergenerationen, um wieder aus dieser Politikverdrossenheitsschleife herauszukommen? Wir sind ja momentan schon in so einer Phase, wo man von einer gewissen Entfremdung von Teilen der Politik, von Teilen ihrer Wählerinnen und Wähler sprechen kann, weil es vielleicht auch, das ist eine These, weiß ich nicht, solche Typen wie den Landrat AD Herbert Eckstein kaum mehr gibt, die sehr, sehr intensiv den Dialog mit den Bürgern pflegen. Das ist ja so ein Buzzword, hört man immer, Dialog mit den Bürgern, aber ganz offen, meistens sind es Formate, die nicht so ganz prickelnd sind. Es gibt dann Bürgerversammlungen und Ähnliches, aber das ist ja eher so die Routinearbeit. Bei dir war es so, du hast, Stichwort dritte Halbzeit, immer ein bisschen mehr draufgesattelt um einen hohen privaten Preis. Das heißt, wenig Freizeit und vielleicht auch die Gesundheit damit etwas angegriffen. Aber wäre das ein Rat an die nächste Generation, gleich aus welcher Partei, sich wieder intensiver mit den Menschen zu beschäftigen?
Das kann ich an jeden empfehlen. Das andere sind formelle Geschichten, da bestimmt die Politik, wie der Ablauf ist. Das andere sind halt diese Gespräche fast auf der privaten, persönlichen Ebene, und zwar an dem Platz, wo der Betroffene ja ist oder der Bürger auch ist.
Und sich wohlfühlt und keine
und sich
Hemmungen
wohlfühlt und keine Hemmungen hat und der mit dir gemeinsam auf die Toilette geht oder woanders mit hin. Ich habe ja gesagt, manchmal habe ich gar nicht so viel trinken können, wie viele Leute angestanden waren, dass man da irgendwo hingehen muss. Nein, Spaß beiseite. Das ist schon eine Chance. Da kriegst du ganz ehrlich die Meinungen auch mitgesagt. Nicht verborgen. Also das kann ich an jeden empfehlen. Es ist aber so ein Grenzwert. Du kannst, also wenn eine mehr Kinder oder so weiter haben, kannst du das auch nicht überfordern, da und da und da dabei zu sein. Dann ist ja eine andere Ebene. Wenn ich meine Badenkinder dabei gehabt habe, dann ist anders geredet worden, als wenn ich allein irgendwo gesessen bin. Es muss zur Person passen. Das kann ich an jeden nur empfehlen, zur Person passen und nicht nachblabbern. Also das ist diese Zeitgeist-Nachblabber-Geschichte, die hilft nicht weiter. Aber diese Nähe muss zulassen. Es ist auch nicht vergleichbar, wenn du eine Sprechstunde im Landratsamt machst. Das ist wieder eine ganz andere Ebene. Ich habe das auch erlebt, ich habe immer Sprechstunden draußen in die Orte gemacht. Gut, dann kommen die Alltagsprobleme irgendwo mit her. Aber da kommen auch wieder die Leute, die eigentlich sich gar nicht trauen zu kommen. Die kannst du nur abfassen, wenn du bei irgendeiner Veranstaltung bist, auf einer ganz anderen Ebene. Das wäre nur zu empfehlen.
Du hast jetzt gerade selber angesprochen, Mails, die dich erreichen, hasserfüllte Mails. Also wenn man mal auf 30 Jahre zurückblickt, 1993 war noch keine Rede davon, oder ja, minimalst die Rede davon, dass dir irgendjemand eine Mail schicken könnte, geschweige denn, dass es soziale Medien gegeben hätte. Wie hat sich aus deiner Sicht verändert, nennen wir es mal die Kommunikation mit dem Bürger? Ich sag mal, früher hast du die Tageszeitung gehabt, das war noch das klassische Medium, wo sich die Leute informiert hatten. Dann gab es Leserbriefe, die Leute konnten dich vielleicht anrufen oder wie du gesagt hast, wenn du vor Ort warst. Aber was hat sich verändert? Wie ist das heute? Was prasselt da auf einen ein und wie geht man damit um?
Also ich bin nicht auf Facebook und auf anderen Bereichen mit drinnen, weil da habe ich dann erfahren, dass ich von manchen Menschen sehr enttäuscht war, wenn es wurde, wenn die ihren Namen nennen. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass manche Menschen, die ich so schätze, in einem so einen Ton miteinander reden. Und auch anonyme Briefe hat es immer mitgegeben, aber da haben sich die Leute Zeit nehmen müssen, zumindest mit der Maschine, mit der Hand oder anders zu schreiben. Es hat immer Menschen gegeben, die sich artikuliert haben, aber oft mit Namen und die Zahl der anonymen Briefe, die war irgendwo schon begrenzt. Jetzt hat in dieser Zeit, hat sich die Gesellschaft verändert über die Flüchtlingskrisen und über die anderen Geschichten. Es wird ja von der großen Politik alles skandalisiert bis zum Gehtnichtmehr, dass die Hemmschwelle mit einem Umzugehen geringer wird. Wenn die große Politik derbe Sprüche hat, dann darfst du nicht wundern, dass du derbe Briefe im Endeffekt bekommst. Das ist so. Und die sind schon schlimm. Also ich habe ja einmal gesagt in einem Interview, ich habe nie die Morddrohungen oder andere Drohungen weitergegeben, um eine Schlagzeile zu kriegen. Das war nie mein Weg. Das musst du aber mit deiner Frau natürlich klarbringen, dass die auch keine Angst hat. Also da musst du schon sagen, gib Obacht da und da und wir machen das einfach nicht. Das macht keiner. Ich habe immer gesagt, einer, der schreibt, macht nichts. Der lässt seinen Frust irgendwo mit ab und ich lasse mich von denen nicht bestimmen. Weiß ich nicht, ob das jeder so zusammenbringt. Für uns war es der Weg zu sagen, okay, wie? Gibt es da nicht der Polizei oder einen dritten oder einen vierten weiter? Es ist so. Aber am Anfang ist das schon grenzwertig. Ich weiß nicht, ob ich das als junger Landrat so verstanden habe. Also ich bin halt mit reingewachsen, am Anfang Ding, dann aber anonyme Briefe, dann, dass du manchmal der größte Blindgänger bist, das hast du da oft genug irgendwo mitgelesen, hast du das bloß halt nicht immer glauben dürfen, weil manchmal haben sie vielleicht sogar recht gehabt, ist ja egal. Aber dann später hat sich der Ton schon arg verändert. Also das Nachdenken. Ich sage jetzt kommen wir wieder zum Schiedsrichter. Ein Schiedsrichterbericht, wenn man einen vom Platz gestellt hat, hätte, dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen, um eine Meldung abzugehen. Heute wird alles sofort gemacht, so weiter. Und das erlebe ich auch. Da hauen die Leute irgendwie was raus. Ich habe auch verschiedenste Leute mal angerufen, wenn sie Adresse drauf haben. Die waren total überrascht, die haben sich das gar nicht vorstellen können, der ruft an, also sie haben doch jetzt mir so einen Brief, also so einen Mail geschrieben. Na, und das, also, wenn ich schon entschuldigen, ein Teil ist auch ganz böse gewesen, aber die Masse hat wirklich so reagiert wie am Anfang. Und also, so habe ich das eigentlich nicht gedacht.
So, aber ist das dann, also, du hast jetzt gerade wunderbar diese Erregungsspirale im Netz beschrieben, man haut sofort einen raus, erleben wir in dem Medienhaus hier auch, wir kriegen auf unsere Kommentare auch regelmäßig sehr wüste Beschimpfungen. Ich kann das genauso wie du auch wiedergeben, wenn man dann in den Dialog tritt oder gar miteinander spricht, dann ist die Tonlage sofort anders, meistens 90% plus X der Fälle. Ist es ratsam für Politiker, so wie du, Uli Mali in Nürnberg war auch einer, der so gemacht hat, sich einfach fernzuhalten von sozialen Netzwerken, oder kann das vielleicht die Generation heute sich überhaupt nicht mehr leisten?
Also ich habe mir es leisten können, weil mir macht da keiner weiß, wenn er sagt, ich lese das und es beschäftigt mich nicht. Das beschäftigt dich sicher. Und wenn man dann wägt, was ist dir dann wichtig? Dann sage ich, wenn einer mit einem Namen oder mit einem anderen Bereich was macht und der das schreibt oder mir irgendeine Mail schickt, dann kann man sich damit beschäftigen. Ich biete denen an, wenn ihr mit mir normal kommunizieren wollt, könnt ihr das ja machen. Dann schickt er mir eine Mail, dann gibt er da, dann geht das irgendwo, dann kann er das gut funktionieren. Aber ich lege auch Wert schon auf eine bestimmte Anstandsformel, die man dann auch mit hat. Also in Deppen auf und unter und alles, was da geht, da ist irgendwo auch die Grenze. Also das muss jeder für sich selber finden. Wie kann er damit umgehen? Ich will aber auch nicht der sein, der immer Antwort gibt. Ich stelle ja fest, wenn irgendeiner, das war mein Büro ja oft, Abfangjäger, die haben dann gleich gemeint, du hockst vor deinem Kasten dort und gibst innerhalb von 2 Minuten irgendeine Antwort für irgendeinen komplizierten Vorgang. Ja, oder bei der Asylgeschichte, das waren schon brutale Geschichten, wie viel Menschen als Senegalese vergewaltigt hat und so weiter, da sind ja Floß mit drin, oder jetzt auch, wenn man eine unterbringt. Also wie sie da die Gesellschaft organisiert, dieses Diffuse, also das macht man tatsächlich schon Sorge mit dahinter. Und was man Sorge macht, dass solche Mails, die eigentlich, wenn man es liest, überhaupt nicht stimmen können, wie die von einem Teilbereich wirklich auch geglaubt werden. Das ist das, was mich eigentlich am meisten entsetzt. Also das, ne, aber wenn du jetzt sagst, jetzt bleib mal bei dem Senegalesen, sondern jetzt sag, du hast jetzt vielleicht im Landkreis überhaupt keinen Wohn und trotzdem wird auch geglaubt, dass das und das der Fall ist. Also dieses Glauben von solchen Mails von Dritten, das ist das, was mich schon ein wenig entsetzt.
Aber jetzt hast du sozusagen den großen Vorteil, dass du sagen konntest, ich kann mich fernhalten, und ich würde auf das nochmal zurückkommen, was Michael auch gerade gesagt hat. Also ich gehe mal davon aus, dass ein moderner Politiker, jemand, der heute in der Kommunalpolitik oder in der Landespolitik oder gar in der Bundespolitik was werden will, gar nicht um die sozialen Medien rumkommt. Also das heißt jetzt Instagram, Facebook, um so die ganz großen zu nennen, Twitter sozusagen, um ja vielleicht in einer bestimmten Kreisen dann seine Meinung kundtun zu können. Aber sobald ich auf Instagram oder vor allem auf Facebook unterwegs bin, stelle ich mich ja da wirklich, ist es halt so, dass ich auch wüst beschimpft werden kann und muss ja irgendwie damit umgehen. Und wenn man sich jetzt mal einen Markus Söder anschaut, der spielt ja die Klaviatur sehr virtuos, weiß scheinbar, wie er es tun muss, also um zumindest sehr viele Reaktionen hervorzurufen. Am Ende, wenn man dann mal drunter schaut, welche Kommentare kommen, ist ja da auch viel Zeugs dabei, wo er ja auch wüst beschimpft wird, aber kaum drauf eingeht. Ist das vielleicht ein Weg, den junge Politiker gehen müssen? Anders funktioniert es ja gar nicht mehr. Sonst vielleicht noch ein letztes dazu, weil es eine der wenigen Möglichkeiten ist, an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe noch ranzukommen, mit Informationen auch, die ansonsten einem ja inzwischen auch verschlossen ist.
Also Markus Söder ist ja Beispiel dafür, wie man über soziale Medien sein Wirkungsfeld sehr ausweiten kann, und weiß auch nicht, also mich interessiert eigentlich nicht, was er isst und was er tut, aber gut, er beherrscht es. Ob man dadurch sein Wirkungsfeld breiter machen kann, Informationen kann man, glaube ich, nur begrenzt weitergeben. Wir müssen Obacht geben, dass man nicht eine Blase der Uninformierten schafft mit lauter unbedeutenden Botschaften, die irgendwo mit rübergehen. Und da ist natürlich der Zwiespalt. Auf der einen Seite willst du Akzeptanz finden und auf der anderen Seite bekannt werden. Und manchmal habe ich jetzt mittlerweile den Eindruck, dass sie das ausschließt, dass er zu der Politiker, der versucht zu erklären, zu machen und zu tun, es wesentlich schwieriger hat, weil die Sachverhalte sehr, sehr komplex mit sind. Also einfache Botschaft, ich mache das, das ist leicht dann auch gesagt und morgen mache ich das und morgen mache ich das, da haben sie ja die Medien schwerer. Da hast dann immer wieder eine Botschaft, du kommst ja gar nicht hinterher, um das hinzubringen. Und wenn ich jetzt nur zurückschaue über Ukraine, wenn man da die Überschriften der Reihe nach mitliest, dann muss ich sagen, okay, der Scholz ist wirklich ein Kommunikationswunder. Aber wie wir bisher da durchgekommen sind, muss ich sagen, ehrlich, Respekt, wie, in welcher Lage wir drinnen sind. So hat uns der Melnik oder die Polen im Endeffekt vorgeführt. Jetzt bei den Getreidelieferungen merken sie, dass das alles nicht ganz so klar ist. Das ist schon die veränderte Welt in der Medienlandschaft und ihr stellt ja selber fest, wo kann ich eine Botschaft mit herbringen? Oder wer redet heute nur drüber, über Verkehr? Ich will das schon bringen, weil ja die Erfolgswelt immer so kommen. Also Bayern war im Verkehrsministerium, solange ich denken kann, führend mit dabei und kaum ist der Scheuer weg, wird schon alles gesagt, dass die Autobahnbrücken kaputt sind, dass die Bahn nicht läuft und Bahn nicht läuft. Genau vor denen, die 20 Jahre alles hätten machen können. Oder wenn ich heute die Kritik an der Frau Faeser sehe und ich weiß dann, wer Innenminister war, wo es dieselbe Zuwanderungs- und Europaproblematik gegeben hat, dann soll es damit laufen. Oder wenn ich heute über die Bundeswehr rede und den Herrn Guttenberg mit betrachte, der Herr Guttenberg war der Anfang, dass die Bundeswehr heute in dem Zustand ist, der es im Endeffekt mit da ist und die Frau von der Leyen und die Frau Kramp-Karrenberger, dass die, wie heißt jetzt die Verteidigungsministerin, die dann wo
Frau
man dann,
Lambrecht.
Die Frau Lambrecht, ja, jetzt habt ihr mir doch auf die Sprünge geholfen, welche unglückselige Figur die abgegeben hat, über das brauchen wir nicht reden, aber sie war ja nur das Ende, die das Problem sichtbar gemacht hat, also geht ja nichts. Und wenn ich heute über die Beschaffungen rede, dann kann man denken, solange ich darüber geredet habe, war Beschaffung in der Bundeswehr immer der kritisierte Zustand. Also was ich damit sagen will, die Politik nimmt halt Themen nicht zu Ende auf, ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die, wenn sie über die Zukunft reden, gar nicht mehr oder ablenken wollen davon, dass sie eigentlich für das, was in der Vergangenheit nicht passiert ist, verantwortlich sind. Und das ist das, was mir eigentlich stört. Und da ist halt der Herr Söder genial dabei. Also wir schimpfen über den Verkehr, wir schimpfen über Innen, wir schimpfen über das, wir schimpfen das. Waren ja alles CSU-Ministerien mit drin. Aber jetzt nochmal zur Kommunalpolitik runter. Es ist bei uns dasselbe, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wir haben zu wenig Personal, geht es doch nicht darum, dass wir mehr Personal wollen, sondern wir kriegen vom Freistaat mehr Aufgaben, mit denselben läuft staatliche Aufgaben. Und die stellen uns zu wenig Personal zur Verfügung. Und wenn wir dann sagen, okay, dann macht halt ein wenig weniger Stellen in den Ministerien, dann bist du natürlich auch in der bösen Kante mit drinnen. Aber das schaut tatsächlich ein wenig kompliziert und schwierig aus.
Aber jetzt bin ich dann doch nochmal bei Herrn Söder. Wir waren uns ja alle drei hier einig, durchaus respektvoll, dass der Mann erfolgreich ist. Er beherrscht die Klaviatur in den sozialen Medien. Sein Politikstil kommt ja offensichtlich an. Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, läuft's auf einen sehr guten CSU-Erfolg hinaus bei der Landtagswahl am 8. Oktober. Da kann man immer die Frage stellen nach Henne und Ei, sind die Wähler doof? Das wäre ja, glaube ich, ungerecht. Die können ja gar nicht doof sein, die geben ihre Stimme ab. Oder ist Söder so klug, dass er die Politik auf das Niveau führt, auf dem sie erfolgreich sein kann? Wenn man jetzt neben Söder guckt, wer ist sein Konkurrent bei der Landtagswahl? Fängt bei der SPD an, Florian von Brunn, geht bei den Grünen weiter, Ludwig Hartmann, könnte man endlos weiter deklinieren, dann ist ja niemand da, der ihm auch nur annähernd, was den Stil anbelangt, das Wasser reichen kann. Also ist das Modell Markus Söder das Zukunftsmodell der Politik?
Auf jeden Fall weckt er im Augenblick mit seinen Aussagen, mit seinen Auftreten Interesse. Und zwar aber nicht unbedingt Interesse für Lösungen, weil so leicht ist halt die Welt nicht, dass man alles sofort lösen und angeblich machen kann. Dann muss er halt einmal zeigen, wo hat er überhaupt welche Lösungen mit hergebracht. Aber er hat dieses Gespür dafür, wo bekommt er wann welche Schlagzeile für welchen Bereich mit rein. Er hat im Hintergrund mit Sicherheit gute Minister dabei, die dann administrativ schon noch einigermaßen arbeiten. Aber ich kann mir jetzt halt schwer vorstellen, dass ich, dass sich Leute auf einer anderen Ebene so finden, in anderen Bundesländern, die das ähnlich machen. Ich sehe ja keinen Vergleichbaren, die diesen Politikstil mitmachen. Ich kann ja die Analyse, die ich bei euch auch gelesen habe, oder von dem Professor, dass er das und das und das wie Johnson und Trump da macht, also perfekt mit her. Und da muss man akzeptieren, gut, wenn die Wähler das so schätzen, dann macht er, weil Politik ist ja das Fishing for Mehrheiten, dann macht er das im Endeffekt auch aus seiner Sicht her richtig. Und wenn ich alles so richtig machen würde, dann würde man auch schwer sagen lassen, halt, ich will mir ändern oder will im fünften Satz hin, dann kann man nochmal drüber differenzieren, warum ich was wie auch immer mache. Das sieht man ja bei den Themen.
Aber das heißt, dass wir Medien, Journalisten sind ja diejenigen, die oft bedauern, dass Markus Söder nicht ganz so in die Tiefe geht, sondern eher bei der Schlagzeile bleibt. Dann gibt es noch Kommunikationswissenschaftler. Du hast gerade denjenigen zitiert, der bei uns in den Nürnberger Nachrichten zu Wort kam, Professor aus Bamberg, der Markus Söder Bullshit-Methoden unterstellt, weil er eben auf diesem schmalen Grat zwischen Populismus und Wahrheit häufig in die eine Richtung abdriftet und die Wahrheit ihm gar nicht so wichtig zu sein scheint, was ja nicht heißt, dass er lügt, aber es ist nicht ganz so relevant, was dann am Ende rauskommt. Das ist ja eine total bedrohliche Entwicklung, demokratietheoretisch. Das ist jetzt mein Lieblingssteckenpferd, interessiert keinen Menschen, aber was macht es am Ende mit unserem System?
Es macht im Endeffekt eins, dass dann die Oberflächlichkeit zu stark ist und so komplexer Raum und so eine komplexe Wirtschaft wie die deutsche lässt sich halt nicht nur mit Schlagworten im Endeffekt führen. Und deswegen sehe ich da schon eine Veränderung in der Gesellschaft, was Engagement angeht. Es ist jetzt genau der Dissens, der teilweise da ist. Auf der einen Seite über Facebook einfache Botschaften, relativ großes Interesse bei einer Schicht, die sonst nicht so politisch engagiert ist. Auf der anderen Seite, wenn man die ganzen Entwicklungen sieht, 2010 das, 2015 das, 2020, 2021 das, passt das nicht zusammen. Also in der Kommunalpolitik könnte man das so nicht machen. Weil da musst du schon dicke Bretter bohren über einen längeren Zeitraum und es dauert halt da, dass du, bis du Sachen auch verwirklicht hast. Also ich habe bestimmte Themen, da musst du länger dran arbeiten, um das zu haben und musst einen Plan dahinter haben. Ich kann jetzt sagen, einmal das und einmal das und einmal das nicht. Ich will jetzt nicht die altbekannten Themen von Atomkraft bis zu Leitungen und so weiter mit herbringen, aber das ist das, was halt nicht mein Politikstil ist, so das von heute auf morgen und immer wieder anders. Das heißt nicht, dass man nicht auf Situationen reagieren muss. Aber das ist mir in Filmbereichen halt schon so, dass ich sagen kann, wo ist jetzt die Verlässlichkeit mit dabei? Es war ja nicht immer erfolgreich. Also bei der letzten Wahl war es ja nicht so erfolgreich, um das da mit herzubringen. Er nützt natürlich im Moment auch diese Schwäche, diese Kommunikationsschwäche von Berlin. Die nützt er gnadenlos aus. Da redet man über die Vergangenheit. Naja, aber da über die Vergangenheit in Bayern redet man so nicht. Das bringt er zusammen. Aber das ist schon eine große Veränderung. Und das ist vielleicht auch das, was ich erzähle. Ich habe das große Glück gehabt, lange Zeit was machen zu können. Und ich sehe jetzt auch das Ergebnis. Das Glück hat ja nicht jeder, so lange arbeiten zu dürfen. Also wie ich Energieagentur vor 25, 30 Jahren gemacht habe, haben alle gesagt, der Spinner in Kampfabstimmungen das durchdrücken müssen. Heute sagen dieselben mit, jetzt könnte man vielleicht noch mehr brauchen. Das sind ja Erfolgserlebnisse, die man gehabt hat. Oder wenn ich Gymnasium Wendelstein sehe, das Kultusministerium, alle Berechnungen, die hinter vorne gestimmt hat, es ist kein Bedarf mit vorhanden. Und heute sind die Nürnberger dankbar, wenn sie einen Schüler rausschicken dürfen. Das sind ja lauter solche Wege. Du musst halt von bestimmte Sachen überzeugt sein. Und das nochmal zurück. Ja, im Moment ist es, und da ist der Söder sicher voll drauf orientiert, er hat ein Ziel, das braucht da selber ein starkes Landtagswahlergebnis zu erreichen. Und dann wird er natürlich auch bundespolitisch, weil starke Worte sehen die Leute, wieder einer sein, der ins Gespräch kommt fürs Kanzleramt. Und das sieht man ja bei der Geschichte. Erst sagt er nach 10 Jahren Schluss, jetzt wieder nicht Schluss. Es gibt ja mehr so rein, aber das ist halt so. Mittlerweile wird es so akzeptiert. Erst sagt er maximal 2 Perioden, dann ist wieder weg, dann ist wieder in anderen Bereichen. Aber den Leuten scheint es nicht auch zu machen. Hauptsächlich der sagt es denn nicht da drum und dann passt die Schoße.
Lass uns mal noch kurz in den Landkreis Roth zurückkehren, weil wenn man sich da dann anschaut, die Wahlbeteiligung jetzt bei der beim ersten Wahlgang zum Landrat lag, glaube ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, 50%, also 51% Wahlbeteiligung. Jetzt muss man sich, und das fand ich sehr spannend, dass bei der 2017er Wahl war das, da gab es nur einen Kandidaten, der hieß Herbert Eckstein, es gab gar keinen Gegenkandidaten mehr, da war die Wahlbeteiligung bei 76%. Also man muss sich das mal überlegen, du hast einen Kandidaten, wo klar ist, der wird es ja dann eh, und trotzdem gehen 76% hin, um zu wählen, und ich glaube, du hast dann 96% der Stimmen bekommen, und 6 Jahre später hast du 3 Kandidaten und knapp die Hälfte der Wahlberechtigten geht noch wählen. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da auch irgendwas überhaupt nicht mehr zusammenpasst.
Weil das wäre zu viel des Lobes für mich, weil ich glaube, ich war dazu mal mit der Bundestagswahl oder mit der Landtagswahl oder irgendwo mit dabei.
Ah, okay.
Das war in Ordnung. Aber so ist, wenn man das überall anschaut, bei so Einzelwahlen ist die Wahlbeteiligung ganz, ganz selten über 50%. Also die ist eben weiter unten in manchen, ich weiß jetzt, weil man halt da bei den Kollegen drüber redet, wie der Klaus Löffler in Kronach kandidiert hat, was glaube ich, über 30% bei einer Wahl. Also so unter dem Motto, das ist es sowieso gebongt. Also man muss so als Maßstab ungefähr die 50% rechnen, aber die meisten erreichen die im Endeffekt nicht. Das ist so.
Ist ja bei der ist das Politikverdrossenheit oder ist es einfach so, dass man sagt,
Politikverdrossenheit haben wir überall. Warum gehen bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl, bei den anderen so viel mit drüber, wenn es jetzt nicht irgendwo so hochcheckt ist? Jetzt sind wir wieder bei dem Verlust der Tageszeitung als Hauptmedienquelle. Dadurch ist natürlich so eine breite Palette da, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich wichtig oder nicht wichtig. Ne, so war klar, für jedes Medium war jetzt ein Landrat oder der Bürgermeister war eine Zeit lang das Wichtigste. Das war ja die oft einzige Informationsquelle, da hat man das auch mitgemacht, da hat es die Lesebriefe alles gegeben. Jetzt ja durch diese sozialen Medien ist das so eine diffuse Geschichte, wo sie das dann einfach in einen anderen Bereich mit reinbringen. Das ist sicher auch ein Grund, warum nicht mehr so intensiver mitgewählt wird. Und wo man dann auch sieht, wie es geht. Ich bin ja jetzt ganz in der Nähe von Nürnberg in Wendelstein daheim. Ja, Wendelstein ist von der Historie halt immer stark nach Nürnberg orientiert. Also das ist ja bis 10 Kilometer in Nürnberg, bis schnell in Nürnberg, wie der Nürnberger in Nürnberg im Endeffekt ist. Da ist die Bindung natürlich eine ganz andere. Die kommen zu uns ins Landratsamt, wenn sie ein Auto oder was zulassen müssen. So ist der Landkreis Rot weit weg. Wenn nicht jetzt der Herbert Eckstein vielleicht dort wohnt, den man vielleicht irgendwo mal gesehen hat, dann ist das für die gar nicht mehr so entscheidend. Je ländlicher das ist, desto mehr Bedeutung hat er der Landkreis, da ist er das. Der Landrat ist nur außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich habe mir da auf eine Ebene runtergestellt, das will ich auch noch sagen, nicht als Besonderheit, nicht irgendwo da, sondern der Herbert Eckstein war als Bürger Herbert Eckstein mit da, dass manche dann immer Herr Landrat gesagt haben, ich habe nicht als Herr Landrat angeredet. Aber das ist schon mitentscheidend, dass das Sortieren, dass die Tageszeitungen übernommen haben und dadurch auch das politische Interesse geweckt haben, durch diese Diversifizierung in dieser medialen Landschaft sich verändert hat. Und ja, dann gibt's ja diese Netze, also das spielt sicher eine große Rolle, ist schwierig dadurch.
Weil dann wird wo führt das hin?
Also das führt zu einer ganz schwierigen Situation, dass also glaube ich, es ist immer schwerer wird, Leistungen auch tatsächlich einzuschätzen. Also ich habe es halt versucht, über diese Präsenz manches dann einfach auszugleichen, aber das führt schon zur Geschichte, wo keiner mehr was zuordnen kann oder man einzelne Punkte heraushebt, die eigentlich für die Wahl gar nicht mehr entscheidend sind. Und es ist ja eins nur passiert, es mag jetzt gut oder schlecht sein, es wird auch für die Leute in die Stadt oder Gemeinderäte oder Kreisräte immer schwieriger, dann auch Themen zu packen, weil ja sehr viele Gruppen dadurch auch sind, sehr viele Gruppenparteien sind auch Einzelinteressen. So, wenn du Koalitionen bündeln musst, heißt es, dass auch manchmal Einzelinteressen nach vorne kommen, die eigentlich fürs Gesamtbild gar nicht passen, aber du brauchst ja immer Mehrheiten. Du bist ja nicht der Landrat allein oder der Bürgermeister allein, du brauchst immer eine Stimme mehr. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, der auch viele neue Kollegen auch gefordert sind. Diese Zeiten der absoluten Mehrheiten sind im Endeffekt vorbei. Mein Glück war, dass ich von Anfang an, das habe ich so in meinem Replik für mich geschlossen, dass ich am Anfang an alle gleich informiert habe. Das, glaube ich, hat sich über die Dauer ausgezahlt und dann auch die kleinen Fraktionen fair behandelt habe über die ganze Zeit. Und das war dann auch die Grundlage dafür, dass man relativ gutes Klima im Kreistag gehabt haben.
Was ist der schwierigere Job, Landrat oder Schiedsrichter?
Ja, beim Schiedsrichter wird nach 90 Minuten, wenn es keine Verlängerung gibt, abgepfiffen.
Und beim Landrat nach 30 Jahren.
Nach 30 Jahren. Und da hast du als Schiedsrichter, musst du einfach dann einmal schnell entscheiden, da kannst du das nicht das Geeire und du hast da keinen Videobeweis oder was anderes gehabt. Also, und dann war es halt manchmal richtig und manchmal war es auch falsch insgesamt mit dabei und das Spiel ist weitergelaufen. Man hat nicht so lange nachgedruckt, höchstens dann hinterher in Ding draußen, warum der Blinde den Elfmeter nicht pfiffen hat und das hat auch jeder gesehen, bloß du nicht. Aber es war dann halt irgendwo ein Ende. Das ist schon der Unterschied.
Ich habe auch noch was Anekdotisches beizutragen. Ich habe zwar nicht Fußball gespielt und wurde auch nie von Herbert Eckstein
verpfiffen.
Ja. Fair oder unfair behandelt. Aber ich wurde mal vor vielen, vielen Jahren auf die Messe geschickt, Freizeit.
Oh, ja.
Und damals war ganz stolz. Damals noch ganz stolz, weil ich glaube, es kam sogar so aus der Ebene, da war ich noch ganz normales Redakteurchen und so aus der Ebene Ressortleiter, wenn nicht sogar Chefredaktion. Und da wurde mir angetragen, dass ich an einem wunderbaren Wettbewerb mit dem Landrat Herbert Eckstein teilnehmen könnte. Und da sind viele Medienvertreter und da war ich ja ganz stolz. Und dann habe ich die Einladung, wurde mir dann weitergeleitet und es ging dann um den Pressag-Wettbewerb. Aber ich konnte mich aus der Sache nicht mehr rauswinden. Wie kommt man auf eine Idee, einen Pressag-Wettbewerb auszurufen?
Könnte Markus Söder einfallen.
Also, der dann ja wirklich auch eine unglaublich mediale Resonanz bekommen hat. Und ich habe jetzt mal mir noch alte Bilder gesehen. Da war ja wirklich alles vertreten, was die Medien und sonstige, Otto Wolle, alle sind's gekommen. Alle haben sauber ihre Würfelchen des Pressags in sich hineingeschlungen. Und es gab ja Vorwettbewerb. Also das ist ja erstmal irgendwo im Landkreis durch x Gasthäuser wahrscheinlich getourt. Und am Ende dann auf der Messe in Nürnberg wurde dann der Pressag-König gekürt. Ich fand es sehr abstrus, aber sehr witzig. Gestehe aber auch, dass ich das eine Mal dabei war, da war ich etwas angeschlagen und der Pressag war jetzt nicht unbedingt das, was man sich dann vormittags schon in der großen Menge reinpfeift.
Aber ich muss natürlich sagen, das spricht natürlich für denjenigen in der Redaktion, der dich ausgewählt hat, weil eine größere Wertschätzung kann man gar nicht hinbringen. Also bei uns, wenn irgendeiner was Besonderes hat, dann werden wir Briefe geschrieben. Hoffentlich kann der in die Pressag-Jury mit rein. Es wäre die größte Genugtuung, wenn man hin kann und das machen kann und das auch mit tun kann. Ja, das sind halt da diese viel belächelte Aktionen. Ich bin ja mit Original Regional, habe ich ja doch ziemlich mit anderen groß gemacht. Und mir ist auch um die Metzger gegangen, wie kann man bestimmte Bereiche so hinbringen, dass drüber geredet wird. Also es reicht halt nicht mehr allein zu sagen, der hat eine gute Wurst, ne? Und das dazu, sondern wie bringt man wirklich was zusammen? Gut, jetzt esse ich am Pressag auch ganz gerne, aber nicht jeden Tag. Ich muss auch sagen, nach den Pressag-Wettbewerben war meine Pressag-Aufnahmefähigkeit dann ziemlich begrenzt, weil bei jeder Aktion kriege ich irgendeinen. Jetzt hat einmal vor kurzem 10 Jahren Wirtschaftsschule gefeiert. Was bringt der Schulleiter von der Berufsschule in Eichstätt mit, der damit verantwortlich ist? Ein Pressag aus Oberbayern. Und da wird er sagen müssen, aber unsere Mittelfränkischen sind besser, aber ausgeschaut hat er gut. Also das sind die Außen, ne? Nein, das war der tiefere Hintergrund. Original regional mit beschäftigt, immer auch vorgelebt, immer mitgemacht. Was kannst du mit dem Metzger machen? Die machen zwar ihre Preise und dann kriegst du diese Urkunde, aber das interessiert im Endeffekt keinen. Das hängt vielleicht im Laden mit irgendwo drinnen. Und so ist man dann dazu gekommen und der hat wirklich Kultcharakter. Und dann werden da 24, 25 mit hergenommen. Dann sagen wir, das geht nicht. Auf einmal so ein Vorwettbewerb gemacht. Und der Hans Weiß, das war ja ein legendärer Bürgermeister aus Rhode, der war da im Vorwettbewerb dabei bis zum Gehen nicht mehr. Und wie man dann mit die waren es 24 oder 27 zurück war, hat er gesagt, gut waren es, aber jetzt können die kotzen. Das war so ein legendärer Satz. Er wird von manchen belächelt, aber er hat schon diese Wirkung und die Metzger sind dafür dankbar. Also mit der Geldwurst hätte man nicht unbedingt machen können, das wäre es nicht so gewesen. Aber das sind natürlich auch Geschichten.
Ich bin auch dankbar. Ich war wie Matthias einmal in dieser erlesenen Jury und fand es ganz vorzüglich. Also ich durfte Pressag essen, was ich sonst in der Menge wirklich nie tue. Ich habe, glaube ich, seither, ist 3 Jahre her, kein Pressag mehr gegessen. Weil, langsam bin ich wieder
bist bereit.
Offen für das Lebensmittel. Und Zeitgleich, bei mir war damals Oliver Tissot der Moderator, ja, der hat mir quasi den Presseakt dann in Form von Lachfalten wieder hinausgetrieben. Es war eine echte Herausforderung, aber wie du sagst, die Öffentlichkeitsresonanz hat es ja bewiesen. Das ist dann deswegen tatsächlich Hashtag Söder ist, also Eckstein presst, was auch immer, hätte funktioniert auf den sozialen Medien.
Ja. Genau, also wir können davon ausgehen, dass wenn Herbert Eckstein nochmal angetreten wäre, er hätte es wahrscheinlich nochmal gepackt. Ja, vielleicht kann man noch ganz kurz drüber sprechen. Das sind gesundheitliche Gründe, also dir wurde dringend angeraten, wie hieß es so schön, den Rucksack etwas zu entleeren. Ist dir nicht leicht gefallen, hat man lesen können?
Das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Natürlich überlegt mir immer, was kann man noch, was tut man noch. Da hat es ja nicht die Überlegungen gegeben, dass die Wahlperioden verlängert werden. Und ich war auf einem Seminar, Gesundheitsseminar in Höhenried mit den Landräten und da ist mir durchgecheckt worden. Also so bin ich mit meiner Gesundheit nicht so sorgsam umgegangen. Und dann war ich halt ja da und dann haben sie gesagt, ich soll sofort einmal ins Krankenhaus kommen. Und jetzt will ich es aber nicht weiter vertiefen. Das hat mich ziemlich geschockt, weil das habe ich einfach so nicht gedacht. Gut, ich habe immer schon eine Einschränkung, mit dem ich lebe. Ich habe ein Knalltrauma von der Bundeswehr. Ich habe mir schon im Jahr dann immer überlegt, aber jetzt höre ich nur schlechter. Ich brauche nur länger, wenn ich bei einer Veranstaltung bin. Ich muss nur öfter mal linkes Ohr vorholen, dass ich das überhaupt mit verstehe und denke, es gibt's ja nicht. Also warum das so ist? Und gut, dann war ich in Nürnberg bei einem Professor, der dann sich mit Blut und so weiter auskennt und der hat mir dann gesagt, so und so weiter geht's mit ab. Und das ist ja das, wo dann auch Leute sagen, sie schauen ja gut aus, sie schauen gar nicht krank aus, denke ich mir, ja, Gott sei Dank. Aber es ist halt schon eine neue Situation, wo er sagt, wenn sie ihre Kraft für ihren Körper hergeben können, ob 6 Monate eher oder später auf ihren Herrn sofort auf, das kann ich ihnen einfach sagen, dann magst du dir diese Gedanken, dann wirst du untersucht bis zum Gehen nicht mehr. Am Schluss hast du alle möglichen Magen. Also lasst euch ja mal nicht untersuchen, wenn das mit dir kommt und geht dann irgendwo mit rein. Dann denke ich mir, naja, wegen Abnutzung nach 67 Jahren darf der Körper schon haben. Hauptsächlich der Geist ist noch wach und gefügig und ansonsten eine starke Wille. Nein, das sind schon Situationen, wo jetzt so locker drüber reden kann. Das hat mich schon stark beschäftigt. Er hat ja dann gesagt, Abklingbecken, weil du kannst nicht von 150% auf 100 runter mitgehen. Aber du musst, das kann ich jedem nur empfehlen, dann auch lernen, damit umzugehen. Also jeder ist zu ersetzen. Aber wenn du das gern magst, musst du auch dann einmal das loslassen können, dass man schwerfällt. Habe ich erwartet, dass man so schwerfällt, wenn ich mein Büro so mal Sachen da so mit Werk bringe. Ist in Ordnung, aber gut, es muss ja auch der Nachfolger noch ein paar Aufgaben übernehmen. Aber das ist schon, sind schon spannende Herausforderungen, die ich ja so nicht haben
kann. Wir sind jetzt schon weit fortgeschritten und bevor der Matthias die letzte und wichtigste Frage stellt, habe ich die vorletzte. Da kannst du vielleicht unbefangen drüber reden, unbefangener als wenn du doch Landrat wärst. ICE-Werk, da ging es um eine Standortansiedlung im Großraum. Am Ende blieben Standorte im Landkreis Roth vor allem übrig. Und ganz am Ende kam raus, es geht nicht bei uns. Ist eine Entscheidung, die der Bund Naturschutz bejubelt, die Wirtschaftskammern beweinen. Am Ende ist es gar nicht so einfach, eine Mobilitätswende umzusetzen, wenn man dafür ein paar Bäume fällen müsste. Also was ist da dein Rat an nächste Politikergenerationen, wenn wieder so eine Entscheidung anstünde? Die wird es ja wieder geben. Wie muss man da abwägen?
Man muss Sachen insgesamt gut vorbereiten, kompetent vorbereiten und darf sie ja nicht vom Ministerpräsidenten oder vom Dritten dazu treiben lassen, eine Veranstaltung zu machen und sagen, es kommt was hin. Und es dürfte dann auch kein Nürnberger Oberbürgermeister sagen, natürlich freuen wir uns im Stadtgebiet Nürnberg, das Ganze zu machen. Also so eine Entscheidung so schlecht vorzubereiten, habe ich nirgendwo miterlebt. Also das Wichtigste, das muss ich immer sagen, ist wirklich sauber vorzubereiten, auch die Leute mitkommen zu lassen, zu sagen, ja, das ist der Bedarf, das ist das, wir haben auf unseren Flächen geschaut, das und das zu machen. Da ist die Alternative A und B und C. Und nicht, weil jetzt eine Ministerratssitzung ist, vor irgendeiner Sitzung zu sagen, halt, das ICE-Werk kommt nach Nürnberg, Juwe Nürnberg, dann Nürnberg-Fischbach, dann drüben über hin und her. Also ich habe selten sowas so schlecht vorbereitet mitgesehen, wie also diese Aktion. Und dann muss man jetzt sagen, gut, dann funktioniert es nicht. Also nur Beliebigkeit, ich fange da an, dann das Nächste, dann das Übernächste und dann so Alibi-Geschichten mit draußen. Wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht und sehr unglücklich. Und es ist natürlich die sondere Situation. Ich kann nicht sagen, ich will es in Nürnberg, egal was jetzt halt auf den alten Rangierbahnhof hinkommt und so weiter und so fort. Ja, aber man muss dann schon die Vergleiche einfach mitbringen. Also sehr, wer die Bahn dazu getrieben hat, an dem Tag so unfertige Vorbereitungen zu machen, wer denn Markus König oder wen er immer dann dazu gehört hat, wir kriegen in Nürnberg Strücken, dass er das sagt, das habe ich beim besten Willen nicht verstanden. Das zeigt er, dass die Vorbereitung und die Faktenlage wirklich sehr, sehr schlecht war. Und das dann auf einmal unter dem Motto, wir können das nicht brauchen, jetzt ihr Bauern vom Land, ihr stellt es zur Verfügung, dass dann die Euphorie riesengroß ist unter dem Motto, ja, wir hätten es ja gern, aber ihr kriegt es nicht. Also das muss ich nochmal sagen. Aber da nochmal, das bin ich ja für die Frage dankbar. Ich habe ja ganz andere Strategie. Ich bin nie auf Großprojekte ausgewählt. Wir sind ein Landkreis, wenn man das anschaut, mit der niedrigsten Arbeitslosenquote da drinnen. Ich habe nur 4 Betriebe mit mehr als 400 Mitarbeitern und habe trotzdem gute Erfolge. Ich bin auch, um das auch nochmal für Großprojekte zu sagen, Eiersberg, unser Filetstück, verkauft Flächen an einen Konzern, um das in der Amazon hinzubringen, statt mittelständische Betriebe mit herzubringen, die sie helfen. Das ist für mich keine Politik. Oder wir haben ja eine andere Meinung auch zu Senderberg. Man muss ein Gebiet entwickeln. Aber man kann nicht immer meinen, groß und dann sind die Probleme größer. Sollen wir mal anders sagen, wo Größe dauerhaft was war. Das könnt ihr jetzt bei Kaufhof, bei die Konzerne, bei allem mitbringen. Das ist nicht der Weg. Ich habe eine volle Philosophie, mit meinen Mittelständlern uns krisenfest aufzustellen, die das mit herbringen. Und ganz bestimmte große Einheiten müssen halt in größere Zentren im Endeffekt mit hergehen. Und das ist das, was mir in der letzten Zeit auffällt. Immer groß, dann hast du einen Investor, dann ist vergänglich und es bleibt im Endeffekt nicht übrig. Da analysiert keiner, ob das wirklich verhältnismäßig ist, so eine große Fläche für Amazon zum Beispiel zu verkaufen. Was bleibt im Endeffekt mit übrig? Wir müssen lernen, diese Kontinuität mit herzubringen. Und eins ist ja untergangen. Wir sind der Landkreis, der deutschlandweit die meisten Eigentümer geführten Familienbetriebe hat. Also diese Politik, und jetzt deswegen bin ich ja dankbar, die so nachhaltig sagt, uns ist auch der Kleine, vermeintlich Kleine, wichtig, ist, glaube ich, dauerhaft sehr, sehr erfolgreich und macht uns auch dann von Schwankungen unabhängig. Und das war vielleicht jetzt ein wenig eine lange Antwort, das hängt damit zusammen. Du musst optimal gute Vorbereitung haben. Du musst dich mit Leuten im Vorfeld unterhalten, die nicht deiner Meinung sind. Du musst mit denen drüber reden, welche Aspekte musst du mit berücksichtigen, wo geht's mit hin. Und dann, wenn du rauskommst, dann musst du sagen, okay, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Und wenn es das nicht schafft, dann wirst du in dieser vielfältigen Gesellschaft keine Großprojekte, keine Sachen mehr im Endeffekt durchbringen. Aber du musst da manchmal sagen, nein, ist das wirklich das Wichtigste, das es im Endeffekt gibt?
Spannend. Ja, ja, auf jeden Fall. Und man merkt, der Landrat ist immer noch sozusagen im innersten Landrat, hat klare Meinung dazu. Jetzt ging es um optimale Vorbereitung. Das ist der perfekte Übergang zu einem Verein, der scheinbar nicht die optimale Vorbereitung in dieser Saison hinbekommen hat. Man nennt ihn erst der FC Nürnberg. Wir sind, glaube ich, 4 Spieltage vor Ende der Saison und es könnte... Oh, jetzt wird der Geldbeutel ausgepackt und
die Club-Dauerkarte.
Mitgliedsausweis. Also gut, wir haben einen Club
Mitglied. Einer der unverbesserlichen.
Genau. Im Podcast. Er ist leiden gewöhnt. Ja, aber unsere Frage ist natürlich immer die am Ende des Podcasts. Wo steht der Club am Ende der Saison und wann steigt er wieder in die erste Bundesliga auf? Ich verzichte inzwischen auf die Frage, wann sie die Bayern irgendwann mal wieder
sehr
schlagen.
Sehr klug, sehr klug. Ja, wenn der Club Bayern München schlägt, dann würde ich auch wieder einmal rauchen. Meine letzten
Das ist ein guter Plan.
Beim letzten Mal hat er 3-0 gewonnen. Da war ich bei der Faschingsveranstaltung in Greding und habe meine Dauerkarte dem Bayern-Vorsitzenden von Greding gegeben. Und ich habe dann 3 Zigarren geraucht. Und die Gebrüder Narr haben mir gedacht, wenn ich aufgesprungen bin, jetzt habt ihr doch gesagt, euer Landrat ist ganz in Ordnung, aber der scheint doch ein wenig daneben zu sein. Wenn die gewusst hätten. Oh nein, ich leide da schon gewaltig. mit. Und es ist halt der Fußball auch nicht mehr kontinuitätsmäßig zu entwickeln. Also so Mannschaften, gewachsene Mannschaften, was aufzubauen, sind halt in dieser Geldmentalität im Endeffekt weg. Ich stelle zurzeit fest, dass sie im Unterbau ja im Augenblick nicht einmal schlecht fahren in der A-Jugend und in der zweiten Mannschaft. Aber das andere ist halt einfach keine Mannschaft. Und das ist halt auch der Punkt, dass man den Herrn Hecking vorwerfen muss. Die Idee, den Kader zusammenstellen, ist nützen halt nicht für Indianer. Du brauchst halt da drinnen auch irgendwelche Häuptlinge, die irgendwann einmal das Ganze mit aufreißen. Und deswegen, es ist ja, der Club ist eine Wundertüte. Ich hoffe schwer, und es ist natürlich am Sonntag schon ein Schlüsselspiel gegen Herr Kaiserslautern, dass er das irgendwo packt. Das wäre für die Region fatal. Und wenn er in die erste Bundesliga aufsteigt, also ich hoffe, ich lebe da noch.
Ich bringe ja jetzt zum Abschluss den Ex-Landrat Herbert Eckstein als Aufsichtsratsmitglied beim 1. FC ins Gespräch.
Ich war da schon mal im Gespräch mit dem Herrn Kreuzer. Da war ich ja lang im Schattenkabinett. Das hat sich ja mit aufgelöst. Das war für mich eine der spannendsten Erfahrungen. Und mein Vater, ein leidenschaftlicher Clubfan, hat, wie er das in der Zeitung gelesen hat, hat er gesagt, mach das nicht. das habe ich dann zwar nie verstanden, aber das war eine interessante Geschichte. Und der Uli Mali, mit dem habe ich ja ziemlich stark mal gehadert, dann haben wir mal eine längere Zeit, eine kürzere Zeit oder eine längere Zeit, je nachdem, nicht miteinander geredet, weil ich habe mir nicht verziehen, dass er mit verantwortlich war, dass er den Hans Meyer vor dem Spiel in Lissabon mit entlassen hat. Ich war da in Lissabon, war am Rosierplatz, war überall mit dabei.
Da war ich auch.
Ja. Und das war eines meiner schönsten Erlebnisse, auch wenn der Plaschek den Ball da reingelassen hat, wo ich weine nicht können, bis zum Gehen nicht mehr. Aber ihn Hans Meyer zu entlassen, das habe ich das, schwer verziehen. Das kriegt er bei jeder unpassenden und passenden Gelegenheit mitgemacht. Er hat mir aber das da mal zum Essen eingeladen. Und das kann er wirklich sehr gut. Also Trainerauswahl ist ja nicht unbedingt sehr stark, aber beim Essen kochen, da kann man wirklich glauben.
Also wir merken schon, wir hätten allein wahrscheinlich über den Club einen Podcast mit Herbert Eckstein bestreiten können. Das machen wir vielleicht noch, wenn er dann noch in den Aufsichtsrat dann irgendwann einzieht. Ja, genau. Dann haben wir sozusagen das Ohr noch näher am Club als jetzt
schon. Vorher rauchen wir einen.
Dann hätten wir ja vorher gehen, Bayern München. Oder?
Also vielen, vielen Dank für den wunderbaren Podcast, für das Gespräch und natürlich erstmal alles Gute für die Zukunft, also wirklich auch gesundheitlich und ja, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit zu, ja, der ein oder andere Grund könnte sich ja ergeben, dass man einfach hier nochmal zusammenkommt und das ein oder andere Revue passieren lässt aus 30 Jahren Landrat, aber auch aus vielen, vielen anderen Dingen, die du angestoßen hast. Vielen Dank nochmal und gute Zeit.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.